Ein junger Mann taucht an einem stürmischen Abend in der Baker Street auf. Er hat einen mysteriösen Brief dabei, ohne Absender, ohne Erklärung, nur ein seltsamer Inhalt mit 5 getrockneten Orangenkernen. Für Sherlock Holmes liegen die Karten schnell auf dem Tisch. Der Brief ist kein Zufall, sondern eine erste Warnung. Nur weiß noch niemand, wovor. Es geht heute um einen Fall, der weit über London hinausführt und lange nachhallt. Los geht's mit, die 5 Orangenkerne. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wenn ich heute auf meine Aufzeichnungen aus den Jahren an Sherlock Holmes Seite zurückblicke, so erinnere ich mich an viele Fälle, die durch Scharfsinn und Logik gelöst wurden. Doch es gab Fälle, die mir nicht wegen ihrer Aufklärung im Gedächtnis blieben, sondern wegen dessen, was unbeantwortet blieb. Der Fall der 5 Orangenkerne, der war ein solcher. Nicht, weil wir seine Zusammenhänge nicht verstanden hätten, sondern weil selbst Holmes erkennen musste, dass Erkenntnis allein nicht immer genügt, um Unheil aufzuhalten. Doch damals ahnten wir davon noch nichts. Es war ein stürmischer Herbstabend im Jahr 1887, als der Wind den Regen gegen die Fenster der Baker Street peitschte und eine Türglocke, eine Kette von Ereignissen in Gang setzte, deren Ende sich unserer Reichweite entzog. Sherlock Holmes und ich hatten uns in die Wärme unseres Zimmers zurückgezogen. Holmes saß nahe dem Kamin und blätterte missmutig in alten Aufzeichnungen. Nicht aus Neugier, sondern aus jener rastlosen Gewohnheit, die ihn befiel, wenn sein Geist keine Herausforderung fand. Ich selbst versuchte, mich mit einer banalen Lektüre abzulenken. Doch der Sturm draußen ließ meinen Gedanken keinen Frieden. Es war, als trüge der Wind etwas mit sich, das seinen Weg unaufhaltsam zu uns finden würde. Da erklang plötzlich unten im Haus das Läuten der Klingel.
Wer sucht uns bei solch einem Wetter auf?
Außer Ihnen habe ich keine Freunde, Watson, und Besuche ermutige ich selten.
Dann muss es wohl ein Klient sein.
Wenn dem so ist, muss es eine ernste Angelegenheit sein. Bei diesem Sturm wagt sich niemand ohne triftigen Grund vor die Tür.
Holmes sollte recht behalten, doch nicht in der Weise, die wir erwartet hatten. Noch ehe einer von uns ein weiteres Wort sagte, hörten wir fremde Schritte im Flur, hastig und schwer vom nassen Wetter. Sie hielten kurz inne. Dann klopfte es an die Tür und ein junger Mann trat ein. Er mochte kaum 22 Jahre alt sein, war gepflegt gekleidet, doch sein Gesicht war auffallend blass. In seinen Augen lag eine Unruhe, die sich nicht verbergen ließ.
Verzeihen Sie die späte Störung, Mr. Holmes. Der Sturm hat mir nicht erlaubt, in besserem Zustand zu erscheinen.
Der Zustand lässt sich beheben. Geben Sie Mantel und Schirm ab. Sie trocknen hier schneller. Sie kommen aus südwestlicher Richtung?
Aus Horsham.
Die Mischung aus Lehm und Kreide an Ihren Schuhen ist unverkennbar.
Der junge Mann nickte, sichtbar beeindruckt von der beiläufigen Sicherheit, mit der Holmes zu urteilen pflegte. Ich war es längst gewohnt, solche Bemerkungen von ihm zu hören. Seine Schlüsse gründeten selten auf Zufall. Er besaß ein bemerkenswert genaues Wissen über Böden und Lehmarten, besonders in jenem Umkreis von 50 Meilen um London, die er einmal so gründlich studiert hatte, dass ich es anfangs für exzentrisch hielt und später für unverzichtbar.
Ich bin hier, Mr. Holmes, um Ihren Rat zu suchen und wenn möglich Ihre Hilfe.
Ein Rat ist leicht zu geben, Hilfe hingegen verlangt Gründe.
Ein Bekannter von mir, Major Prendergast, hat mir von Ihnen erzählt. Sie haben ihm einst im Tankerville-Club geholfen.
Eine unangenehme Angelegenheit. Eine falsche Anschuldigung kann mehr zerstören als ein Verbrechen.
Er sagte, Sie hätten noch nie einen Fall verloren.
4-mal. 3-mal gegen Männer, 1-mal gegen eine Frau. 4 Siege allerdings sind kein Garant für den 5.
Dann hoffe ich, dass meiner nicht der 5. wird.
Beginnen Sie mit den Fakten. Wir ordnen den Rest.
Mein Name ist John Openshaw. Was mich zu Ihnen führt, betrifft meine Familie. Es geht um eine Erbsache, aber um eine, die mir seit Wochen keine Ruhe mehr lässt. Mein Großvater hatte 2 Söhne, meinen Vater, Joseph, und meinen Onkel Elias. Mein Vater war ein angesehener Mann. Er besaß mehrere Fabriken und führte ein geregeltes Leben. Mein Onkel hingegen war sein genaues Gegenteil. Er hatte viele Jahre in Amerika verbracht und lebte später zurückgezogen in Sussex, nahe Horsham. Er war ein verschlossener Mann, misstrauisch und dem Alkohol nicht abgeneigt. Eine Zeit lang lebte ich bei ihm und lernte ihn besser kennen, als mir lieb war.
Plötzlich hielt er inne und schwieg einen kurzen Moment. Es war, als wäge er ab, wie viel er uns anvertrauen konnte.
Was genau änderte sich?
Es gab ein Zimmer im Haus, Mr. Holmes, hoch oben, unter dem Dach. Es war stets verschlossen. Niemand durfte es betreten. Dann, im März 1883, traf ein Brief bei meinem Onkel ein. Es war ein schmaler Umschlag. Der Umschlag trug eine indische Briefmarke. Der Poststempel lautete Pondicherry. Als mein Onkel ihn öffnete, fielen 5 getrocknete Orangenkerne heraus.
Der junge Mann stockte. Es war, als müsse er selbst erst begreifen, was dieser Moment damals bedeutet hatte.
Zuerst nahm ich es nicht ernst. Ich hielt es für einen schlechten Scherz. Doch mein Onkel erstarrte plötzlich. Sein Gesicht wurde totenbleich. Und dann flüsterte er 3 Buchstaben K, K, K.
Der Ku Klux Klan? Genug, um zu wissen, dass es ernst ist.
Ja, Mr. Holmes. Er sagte, seine Sünden hätten ihn eingeholt. Noch am selben Abend verbrannte er die Papiere im Kamin. Alles, was er über Jahre mit sich getragen hatte. Später fand ich ihn allein in seinem Zimmer. In der Hand hielt er eine kleine Messingdose. Auf dem Deckel waren dieselben Buchstaben eingraviert.
Wann kam der Brief?
Der Brief kam am 10. März. 7 Wochen später fand man meinen Onkel tot auf. Er lag in einem flachen Tümpel nahe dem Haus. Man sprach von Selbstmord.
Und Sie glauben das nicht?
Nein, er war ein gebrochener Mann, aber kein Feiger.
Sein Blick ruhte auf dem jungen Mann, aufmerksam und wach, ohne ihm Trost zu versprechen.
Ihre Sorge ist berechtigt, Mr. Openshaw, und Ihre Geschichte ist gefährlicher, als sie zunächst wirkt. Wir werden uns dieser Sache annehmen. Doch erzählen Sie weiter.
John Openshaw saß uns gegenüber. Das Licht des Kamins ließ sein ohnehin blasses Gesicht noch fahler erscheinen. Einen Moment lang schwieg er, als müsse er sich erst vergewissern, dass er das, was er nun erzählen wollte, wirklich aussprechen konnte.
Nach dem Tod meines Onkels übernahm mein Vater das Anwesen bei Horsham. Ich bat ihn, den Dachboden zu öffnen, jenen Raum, der zu Lebzeiten meines Onkels stets verschlossen gewesen war. Nach allem, was geschehen war, konnten wir ihn nicht einfach unangetastet lassen. Dort fanden wir die Messingdose wieder. Doch sie war leer. Auf der Innenseite des Deckels befand sich ein Etikett, wie eine Art Verzeichnis. Darauf standen Worte wie Briefe, Memoranden, Quittungen, Register und darunter erneut diese 3 Buchstaben.
Die Unterlagen, die Ihr Onkel verbrannt hatte?
Ja, Dr. Watson. Genau jene Papiere, die er noch in derselben Nacht dem Feuer übergab.
Offenbar aus der Furcht, dass sie andernfalls gefunden würden.
Er sagte damals nichts mehr, aber diese Angst ließ ihn nicht mehr los. Anfang des folgenden Jahres, 1884, zog mein Vater nach Horsham. Fast ein Jahr lang geschah nichts. Wir glaubten, das Unheil habe mit dem Tod meines Onkels geendet. Kurz nach Neujahr traf ein weiterer Brief ein.
Openshaws Stimme senkte sich. Er sprach nun langsamer, als lege sich das Gewicht der Erinnerung auf jedes Wort.
Mein Vater öffnete ihn beim Frühstück. Als er den Umschlag aufriss, fielen 5 getrocknete Orangenkerne heraus. Ich erkannte sie sofort wieder.
Und Ihr Vater?
Er lachte nur, nannte es einen schlechten Scherz. Doch auf dem Umschlag stand eine Nachricht. Nur ein Satz. Leg die Papiere auf die Sonnenuhr. Ich versuchte ihm klarzumachen, was das bedeutete, dass sie die Papiere meines Onkels meinten und dass die Sonnenuhr im Garten kein Zufall war. Doch er winkte ab und sagte nur, wir leben in einem zivilisierten Land, John.
Ein bitteres Lächeln huschte über sein Gesicht. Es war das Lächeln eines Mannes, der wusste, dass seine Warnung ungehört geblieben war.
3 Tage später verließ mein Vater das Haus. Er wollte zu einem alten Freund. Ich dachte, unter Menschen sei er sicherer. 2 Tage danach kam das Telegramm. Man fand ihn tot in einer Kreidegrube. Die Geschworenen nannten es einen Unfall. Ich glaubte nicht daran.
Was geschah danach, Mr. Openshaw?
Ich erbte das Anwesen. 2 Jahre und 8 Monate vergingen. Langsam begann ich zu glauben, der Schrecken habe nun endlich sein Ende gefunden. Bis gestern.
Er griff in seine Tasche und legte einen Umschlag auf den Tisch. Ein schmaler Umschlag, leicht vergilbt. und doch schien er schwerer zu wiegen, als es Papier je könnte.
5 Orangenkerne und dieselbe Botschaft.
Holmes nahm den Umschlag nicht sofort an sich. Einen Moment lang betrachtete er ihn nur. Dann öffnete er ihn langsam. Die Kerne fielen in seine Hand. Trocken, leicht, unscheinbar. Er rieb einen Kern zwischen den Fingern, roch daran und ließ ihn schließlich auf den Tisch fallen. Schon in diesem Moment war mir klar, dass dieser Umschlag mehr bedeutete als seinen Inhalt.
Nicht die Kerne waren die Botschaft, Mr. Openshaw, sondern die Gewissheit, dass jemand wusste, wo sie zu finden sind. Was taten Sie daraufhin?
Zunächst einmal nichts. Ich war wie gelähmt. Nach allem, was geschehen war, wusste ich nicht mehr, was richtig oder falsch war. Schließlich wandte ich mich an Scotland Yard. Doch man nahm mich nicht ernst. Man sprach von einem Streich, von Zufällen. Man riet mir, mich nicht weiter hineinzusteigern.
Ohne ein weiteres Wort griff der junge Mann in seine Tasche. Er holte ein einzelnes Blatt hervor, das einzige, was von den Papieren seines Onkels übrig geblieben ist. Er reichte es Holmes. Holmes nahm das Blatt, trat näher an das Licht und schwieg. Sein Blick blieb auf dem Papier liegen, als würde sich darin bereits eine Spur abzeichnen.
März 1869. Die Pips wurden auf Macaulay, Paramore und John Swain aus St. Augustine angesetzt. Das ist bemerkenswert, Mr. Openshaw. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Legen Sie das Papier in die Messingdose. Schreiben Sie dazu, dass alle weiteren Unterlagen vernichtet sind. Stellen Sie die Dose auf die Sonnenuhr.
Ich verstehe.
Und denken Sie nicht an Vergeltung. Zeit ist im Augenblick Ihre einzige Verbündete.
Ich danke Ihnen, Mr. Holmes.
Und seien Sie vorsichtig. Der Weg nach Waterloo ist um diese Stunde kein guter.
Der junge Mann verließ uns und trat hinaus in den Sturm. Ich erinnere mich noch gut an den Augenblick, als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Damals wussten wir noch nicht, welche Bedeutung dieser Abschied haben würde. Noch eine Weile saßen wir schweigend beisammen. Draußen tobte der Sturm weiter. Der Regen prasselte gleichmäßig gegen die Scheiben und der Wind fuhr noch immer durch die Straße. Holmes hatte seinen Platz am Kamin wieder eingenommen. Er sagte nichts. Sein Blick ruhte im Feuer. Doch ich wusste, dass seine Gedanken woanders waren. Ich empfand ein Unbehagen, das ich mir nicht recht erklären konnte. Nicht Angst, eher das Gefühl, dass etwas in Bewegung geraten war, das sich nicht mehr aufhalten ließ.
Glauben Sie wirklich, dass diese Warnung ihn schützen kann?
Sie verschafft uns Zeit, Watson, mehr nicht.
Und manchmal, so musste ich erkennen, ist selbst Zeit kein verlässlicher Verbündeter. Der Morgen kam stiller, als ich es erwartet hatte. Der Sturm war vorüber, doch etwas von seiner Unruhe lag noch in der Luft. Als ich die Treppe hinabstieg, saß Holmes bereits am Tisch. Er blickte kurz auf. Mehr brauchte es nicht, um zu erkennen, dass die Nacht ihm keine Ruhe gelassen hatte.
Verzeihen Sie, Watson, dass ich nicht auf Sie gewartet habe. Der Fall Openshaw duldet keinen Aufschub.
Wie wollen Sie nun vorgehen?
Das hängt von meinen ersten Ermittlungen ab. Möglich, dass ich nach Horsham muss. Doch zunächst beginne ich hier in London.
Sie fahren nicht sofort hinaus aufs Land?
Nein, der Ursprung der Sache liegt näher, als Mr. Openshaw vermutet.
Ich griff nach der Zeitung, schlug sie auf und blieb mitten in der Bewegung stehen. Ein einzelner Blick genügte.
Holmes, ich befürchte, Sie kommen zu spät.
Holmes stellte die Tasse langsam ab. Sein Blick verriet keine Überraschung.
Genau das habe ich befürchtet. Was ist geschehen?
Tragödie nahe der Waterloo Bridge. Zwischen 9 und 10 Uhr gestern Abend hörte Polizeibeamter Cook einen Hilferuf. Und kurz darauf ein Platschen im Wasser. Die Nacht war dunkel und stürmisch. Eine Rettung war nicht möglich. Bei dem Toten handelt es sich um einen jungen Mann namens John Openshaw. Spuren von Gewalt wurden nicht festgestellt. Die Behörden gehen von einem Unfall aus.
Für einen Moment sagte keiner von uns ein Wort. Die Stille wog schwerer als alles Gesagte.
Das verletzt meinen Stolz, Watson. Es ist kleinlich, gewiss, aber es trifft mich.
Holmes erhob sich und ging im Zimmer auf und ab. In seiner Haltung lag eine Spannung, die ich nur zu gut kannte.
Der junge Mann suchte meinen Rat. Und ich habe ihn, ohne es zu wollen, in den Tod geschickt. Der Weg zur Waterloo Station führt nicht am Fluss entlang. Wenn er dort ins Wasser gelangte, dann war das kein Zufall. Das ist jetzt persönlich, Watson.
Und jetzt wollen Sie Scotland Yard einschalten?
Scotland Yard ist nützlich, wenn die Beweise so klar sind, dass man sie nicht mehr fortwischen kann. Bis dahin werde ich selbst handeln.
Ohne ein weiteres Wort griff Holmes nach Mantel und Hut und verließ die Baker Street. Seine Schritte hallten fest und rasch die Treppe hinab. Ich konnte nur hoffen, dass sein scharfer Verstand die Oberhand behalten würde, über jene Regung, die ihn nun antrieb. Erst spät am Abend wurde mir bewusst, dass Sherlock Holmes noch immer nicht zurückgekehrt war. Ich wartete länger, als mir lieb war, und bemerkte erst nach einiger Zeit, wie sehr mich diese Stille beunruhigte. Erst gegen 10 Uhr öffnete sich schließlich die Tür. Holmes trat ein, blass und sichtlich erschöpft. Und doch lag in seinem Blick jener eigentümliche Glanz, der mir nur allzu vertraut war, ein Zeichen dafür, dass sein Geist bereits weiter war als der Rest von ihm.
Holmes, Sie kommen spät und Sie wirken erschöpft.
Ich habe seit dem Frühstück nichts zu mir genommen.
Den ganzen Tag über?
Es ließ sich nicht einrichten, Watson.
Er trat an die Anrichte und nahm sich etwas Brot und ein Glas Wasser. Mehr aus Gewohnheit als aus Hunger. Alles an ihm verriet, dass seine Gedanken längst woanders waren. Dann sah er mich an.
Meine Mühe war nicht vergeblich. John Openshaw wird nicht lange ungerecht bleiben. Ich weiß jetzt, wer hinter all dem steckt.
Was meinen Sie damit, Holmes?
Holmes griff nach einer Orange aus der Schale auf dem Tisch, riss sie auf und ließ die Kerne langsam auf die Tischplatte fallen.
Ich werde Ihr eigenes Zeichen gegen Sie wenden.
Er zählte 5 Kerne ab, legte sie behutsam in einen Umschlag und schrieb einige Worte darauf.
Was notieren Sie dort, Holmes?
Die Initialen SH. Sie sollen glauben, es handle sich um John Openshaw.
Ich hatte es sofort verstanden. Ein Zeichen und eine Warnung zugleich. Holmes versiegelte den Umschlag sorgfältig und legte ihn beiseite.
Dieser Brief wird Captain James Calhoun in Savannah erreichen, sobald sein Schiff dort einläuft. Es dürfte ihm eine schlaflose Nacht bereiten.
Captain Calhoun?
Der Mann, der die Fäden hält, Watson. Der Anführer dieser Bande. Die anderen werden folgen.
Wie sind Sie ihm nur wieder auf die Spur gekommen?
Holmes ließ einen Moment verstreichen.
Mühsam. Ich habe den ganzen Tag in den Registern von Lloyds verbracht. Schiffslisten, Fahrtrouten, allerlei Hafenbücher. Alles, was greifbar war. Zuerst suchte ich nach Schiffen, die Anfang 1883 in Pondicherry anlegten. Viele kamen in Frage. Doch eines stach hervor, die Lone Star.
Der Name ließ sie aufhorchen.
Allerdings, ein amerikanischer Name. Texas, der sogenannte Lone Star State. Da wusste ich, wonach ich suchen musste. Also prüfte ich die Schiffe, die derzeit im Londoner Hafen lagen. Und die Lone Star war darunter.
Sie lief also hier ein?
Ja, Watson. Sie war erst vor wenigen Tagen eingelaufen und verließ die Themse heute Morgen mit der ersten Flut, mit Kurs auf Savannah.
Und die Crew?
3 Amerikaner, Calhoun und 2 Männer, der Rest aus Finnland und Deutschland. Doch entscheidend ist, keiner der 3 Amerikaner war gestern Abend an Bord. Das habe ich von einem Hafenarbeiter erfahren.
Holmes, was haben Sie nun vor?
Alles ist vorbereitet. Dieser Brief wird Savannah erreichen, bevor die Lone Star dort einläuft. Und die Behörden werden per Telegramm gewarnt. Calhoun und seine Männer werden wegen Mordes gesucht.
Das klingt vielversprechend.
Es ist mehr als das, Watson. Es ist Gerechtigkeit. Diese Männer mögen gerissen sein. Aber sie sollen nicht glauben, sie könnten in der Welt verschwinden, nur weil das Meer groß ist.
Holmes lehnte sich in seinem Sessel zurück. Das Licht der Lampe fiel schräg über sein Gesicht. Für einen Moment lag etwas wie Erleichterung in seinen Zügen, als könne er nun endlich wieder frei atmen.
Wir werden sehen, Watson, wer zuletzt lacht.
Dann stand er langsam auf. In seiner Haltung lag die Erschöpfung eines Mannes, der zu viel gesehen hatte, um einfach zu schlafen. Mehr wurde an diesem Abend nicht gesagt. Als der Herbst schließlich dem Winter wich, kehrte auch in der Baker Street wieder Ruhe ein. Der Fall der 5 Orangenkerne wurde nicht weiter erwähnt, weder von Holmes noch von mir. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern, so glaube ich heute, weil es Fälle gibt, die man nicht abschließt, sondern zur Seite legt. Wochenlang warteten wir auf Nachricht aus Amerika. Dann vergingen Monate. Und schließlich blieb nur ein Gerücht, dass die Lone Star den Atlantik nie erreicht habe. In jenem Herbst wüteten außergewöhnlich heftige Stürme über dem Ozean. Sie hielten tagelang an und zwangen selbst erfahrene Seefahrer zur Umkehr. Holmes' Plan war logisch gewesen, präzise bis ins Detail. Doch die Natur erwies sich schneller als jede menschliche Gerechtigkeit. Die Lone Star kehrte nie zurück. Weit draußen im Atlantik wurde später ein zerschmetterter Heckpfosten gesichtet. Von den Wellen getragen mit zwei eingravierten Buchstaben LS. Mehr blieb von Schiff und Besatzung nicht übrig. Ob die Männer an Bord für ihre Taten büßten, vermag ich nicht zu sagen. Holmes sprach nie wieder darüber. Doch einmal, lange danach, sagte er beiläufig, das Meer sei ein ehrlicher Richter. Nicht, weil es vergebe, sondern weil es nichts zurückgebe. So vermerkte ich diesen Fall nicht als Sieg der Vernunft, sondern als Mahnung, dass Erkenntnis nicht immer Rettung bedeutet und dass selbst ein Verstand wie der von Sherlock Holmes dem Unabwendbaren manchmal nur zusehen kann.
Es gibt einen Satz von Holmes, der ist mir bei dieser Geschichte besonders hängen geblieben. Kein kluger Kommentar oder eine Analyse, nur dieser eine Moment. Das trifft meinen Stolz.
Und das ist ungewöhnlich. Holmes hält normalerweise Abstand. Er beobachtet, ordnet und schlussfolgert und bleibt dabei immer über den Dingen.
Doch das gelingt ihm diesmal nicht so richtig. Nicht, weil er die Lage falsch einschätzt, sondern weil er einfach zu spät kommt.
Doyle erzählt hier kein Verbrechen, das sich sauber aufklären lässt. Er konfrontiert Holmes und Watson mit einer Gewalt, die keine Grenzen kennt und kein Gesicht hat. Und zurück bleiben Menschen, für die jede Erkenntnis zu spät kommt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Abo. Bis zur nächsten Folge von Crime Tales – Verbrechen im Nebel.